ARD.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hamburg heute. Mein Name ist Elke Spanner. Beim Forschungszentrum DESE in Hamburg war der Jubel heute groß. Gleich zwei große Projekte haben es in die enge Auswahl für Fördergelder vom Bund geschafft. Und als mir eine Kollegin vorhin mit wirklich leuchtenden Augen erzählt hat, was da erforscht werden soll, da war ich auch gleich ganz fasziniert. Deshalb erzählen wir euch das hier gleich auch nochmal ausführlich. Gar nicht zum Jubeln dürfte euch vielleicht zumute sein, wenn ihr in Rahlstedt wohnt. Heute ist nämlich bekannt geworden, dass sich der Bau der S-Bahn-Linie 4 nach Rahlstedt wohl um ein weiteres Jahr verzögern wird. Warum? Dazu gleich mehr. Wenn ihr Kinder oder besser noch jugendliche Kinder habt, dann kennt ihr sie sicher. Diese ewigen Debatten ums Handy, um Computerspiele und alles, was Jungs und Mädchen eben noch so am Bildschirm machen. Der Leitung einer Schule in Poppenbüttel reicht es jetzt. Sie will, dass die Schülerinnen und Schüler zumindest im Unterricht nicht nebenher daddeln oder chatten können. Und dafür soll jetzt eine App sorgen. Was da geplant ist, das hört ihr gleich. Das sind unsere Themen am Dienstag, dem 8. Juli. Los geht's.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
So hört sich Freude an. Beim Hamburger Forschungszentrum DESE gab es heute großen Jubel. Denn das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt hat bekannt gegeben, dass es zwei große Projekte von DESE unterstützen wird. Da geht es dann natürlich auch um sehr viel Geld. Meine Kollegin Jenny Witt hat es sich nicht nehmen lassen, zur mitarbeitenden Versammlung von DESE persönlich hinzufahren und sich den Jubel auch selber anzuhören. Vor allem hat sie sich aber natürlich genauer angeschaut, um was für Projekte es da eigentlich geht. Jenny, was will DESE da erforschen?
Das sind zwei richtig spannende Projekte, auch wenn sie so ein bisschen klobig zuerst erscheinen. Ne? Also Petra 4 hat man vielleicht schon mal gehört in Hamburg. Das ist eine Röntgenlichtquelle. Röntgenlicht ist ja unheimlich stark. Und bei Petra 4, Petra 3 gibt es schon, bei Petra 4 haben sie es jetzt geschafft, technologisch das Röntgenlicht so sehr zu fokussieren, dass man damit das Innere einer Zelle beobachten kann. Das ist bislang einfach noch nicht möglich gewesen. Und man muss dazu sagen, Hamburg ist wirklich ein Vorreiter international auf der ganzen Welt. Gibt es sehr wenige, vermutlich gar keine Orte, die so ein Spektrum, so eine Vielfalt an Lichtquellen haben. Wir haben den European X-Fell, wir haben DESE selbst mit den verschiedenen Beschleunigern. Und diese hier ist eine Lichtquelle der Superlative, die wird es auch ermöglichen, neue Materialien besser zu verstehen und weiterzuentwickeln.
Das heißt, wir reden hier über Medizin. Wenn du sagst, sie können das Leben in Zellen beobachten, ist das für die Medizin wichtig?
Total, weil du willst ja wissen, wenn du zum Beispiel ein Antibiotikum auf eine Zelle gibst, was passiert dann? Und diese Prozesse, die kann man zwar ableiten momentan, man kann verstehen, was die Auswirkungen sind, aber nicht, wie das alles passiert. Und um das zu verstehen, musst du eigentlich im Detail beobachten, wie sich die Zellen selbst verändern. Und das kannst du natürlich, wenn die Bildgebung besser wird und du das quasi wie so ein Daumenkino beobachten kannst, ne? Wo mit dem Röntgenlicht dann eine Aufnahme nach der anderen in super schneller Zeit aufgenommen wird, dann kannst du die halt zusammenfügen und sagen, okay, das ist wie ein Filmchen hier, und da kann man sehen, wie die Zelle sich verändert. Mit diesem Röntgenlicht kannst du ganz viele verschiedene Dinge machen. Effektiv alles, was du im Detail angucken musst, ob das Festkörper sind oder ob das lebende Organismen sind, das kannst du alles damit machen. Genau aus diesem Grund will der Bund eben auch solche Projekte fördern, weil sie damit sagen, der Wissenschaftsstandort Deutschland profitiert massiv davon.
Ja, spannend.
Du hast vorhin gesagt,
es gibt noch ein zweites. Was ist das zweite?
Ja, das ist so spannend, weil es geht jetzt von Hamburg direkt zum Südpol. Einmal runter mitkommen, bitte. Am Südpol gibt es nämlich ein riesiges Observatorium. Damit beobachtest du Prozesse, die im All ablaufen. Ne? Und DESE ist an diesem internationalen Projekt beteiligt. Das heißt IceCube, das gibt es schon. Und jetzt geht es um IceCube zweite Generation. Und da wird tatsächlich das gesamte Polareis in diesem Gebiet, um dieses Observatorium herum, dazu benutzt, um bestimmte Teilchen aus dem Weltall zu entdecken.
Das Eis wird benutzt, um Teilchen im Weltall zu entdecken.
Genau.
Ist das nicht irre? Eine ist ganz unten, das andere ganz oben. Wie funktioniert das?
Das ist ganz krass, weil diese kleinen Teilchen, die heißen Neutrinos, die werden von der Sonne produziert und die schießen dann durchs Weltall, ohne quasi irgendwo anzuecken. Die berühren nichts. Deswegen sind sie so schwer nachzuweisen. Aber wenn diese Neutrinos auf Eismoleküle stoßen, dann wird dadurch ein blaues bis ultraviolettes Licht produziert. Und das kann man halt mit Sensorik dann messen. Das heißt, du gehst dahin, wo viel Eis ist, ergo Südpol, und du baust da ganz viele Sensoren ein. Und das machen sie momentan auf einem Kubikkilometer Gletschereis, und das wollen sie jetzt aber auf 8 Kubikkilometern Gletschereis machen. Und all das kostet natürlich Milliarden, da ist DESI dran beteiligt. Das heißt, DESI hat 2 Bewerbungen eingereicht. Beide sind erfolgreich gewesen auf dieser Shortlist.
Und dass der Bund das jetzt unterstützen will, was heißt das genau? Wie sieht diese Unterstützung aus?
Das bedeutet, dass diese Projekte jetzt mit dem Wissenschaftsrat zusammen weiter ausgearbeitet werden im Detail. Ne, wie kann man die umsetzen? Und dann, der zweite Teil dieser Verhandlung ist wirklich die Verhandlung zum Geld, also zwischen Bund, Ländern und den Einrichtungen selbst. Da wird sich jetzt an den Tisch gesetzt, und dann wird so ein bisschen darüber gesprochen, wer wie viel bezahlen möchte.
Man merkt dir deine eigene Begeisterung an. Vielen Dank, Jenny. Wer von euch in Rahlstedt lebt, wartet sicher seit Jahren darauf, dass der Stadtteil endlich an das S-Bahn-Netz angeschlossen wird. Eine S4 soll gebaut werden und dann von Hasselbrook bis nach Rahlstedt fahren. Das ist schon lange geplant, und ab 2027, in 2 Jahren also, da sollte es endlich losgehen. Sollte, sage ich, denn jetzt kommt die schlechte Nachricht. Alles verzögert sich voraussichtlich um ein Jahr. Unser Verkehrsexperte Reinhard Postelt ist jetzt bei mir. Reinhard, was ist denn da jetzt passiert?
Also es gibt wirklich handfeste Zweifel am Datum der Fertigstellung 2027. Und das erfuhr NDR 90,3 vom wohl versiertesten Experten dieses S-Bahn-Projekts, was übrigens 1,8 Milliarden Euro kosten soll. Er heißt Ole Torben Buschhüter und wohnt selbst in Rahlstedt. Und er kämpft auch als Geschäftsführer der SPD-Bürgerschaftsfraktion seit 20 Jahren dafür, dass diese roten S-Bahn-Züge auch in Rahlstedt halten. Ja, und in Hamburg auch an 5 weiteren neuen Haltestellen: Wandsbek Rathaus, Bovestraße, Holzenhof, Pulverhof und Tonndorf. Buschhüter kennt wirklich jede Weiche auf dieser Neubaustrecke persönlich, so sage ich es mal. Vor allem kennt er die Insider des Milliardenprojekts, und er kennt alle Probleme. Und jetzt kommt's: Uns vom NDR sagt er nämlich:
Ich bin sehr dafür, dass wir der Realität in die Augen schauen. Ich gehe fest davon aus, dass die Bahn das bald verkünden wird, dass die Teilinbetriebnahme der S4 bis Rahlstedt sich um ein Jahr verzögert.
Das heißt nicht 2027, sondern 2028 frühestens.
Und was bringt den Experten zu dieser Einschätzung?
Ja, die Fertigstellung der S4 ist total abhängig von der Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck. Die soll 5 Monate dauern. Und diese Gleise, die liegen nämlich direkt nebeneinander. Die Bahn kann also die neuen S4-Gleise und Brücken und Bahnhöfe kann sie nur bauen, wenn auf den Lübeck-Gleisen nebenan Ruhe herrscht und nicht alle paar Minuten ein Zug vorbei donnert. Nun hat die Bahn aber angekündigt, einige Generalsanierungen um Jahre zu verschieben. Und darunter soll auch diese Strecke Hamburg-Lübeck sein. Deswegen schließt Buschhüter messerscharf: Also wenn Hamburg-Lübeck erst 2028 gesperrt wird, dann kann die S4 unmöglich ein Jahr früher fertig sein. 2 Dinge kommen noch dazu, die Zweifel machen. Der Baufortschritt an der Strecke in Wandsbek ist wirklich klein. Die neuen Bahnhöfe, die Gleisbrücken, da steht teilweise nicht mal der Rohbau. Wie soll dann noch mit Signaltechnik und Gleisbett das alles fertig werden in 2 Jahren? Last but not least: Es wäre auch das erste Mal, dass ein S-Bahn-Großprojekt in Hamburg pünktlich fertig wird. Denn die Eröffnung der Haltestelle Ottensen, du erinnerst dich, die hat sich, ich glaube, um 5 bis 7 Jahre verzögert. Die Eröffnung der Station Elbbrücken und Diebsteich um jeweils 2 Jahre.
Aber auf dieser Strecke der S4 dann nach Rahlstedt sollen ja mal irgendwann 100.000 Fahrgäste fahren, und zwar täglich. Für die ist es ja echt eine richtig schlechte Nachricht. Ja. Was sagt denn die Bahn zu all dem?
Ganz wenig. Ich habe an die Pressestelle einen Fragenkatalog geschickt. Die Antwort eines Bahnsprechers ist nur 2 Sätze kurz. Erstens, es gebe noch keine Entscheidung des Bundesverkehrsministers über die Generalsanierung Hamburg-Lübeck. Zweitens, deshalb gäbe es auch keinen neuen Zeitplan für die S4. Ja, Elke, da steht man als Journalist natürlich in der Klemme. Man hat einen Superexperten, Ole Torben Buschhüter, der im Originalton sagt: Lasst uns ehrlich sein, die Fertigstellung verspätet sich um ein Jahr, der S4. Und alle Tatsachen sprechen noch dafür. Auf der anderen Seite haben wir die Bahn, die das nicht bestätigen will. Und dann muss man als Journalist halt abwägen, manchmal auch Mut zeigen und in diesem Fall veröffentlichen, weil ich von der Richtigkeit überzeugt bin, 100%.
Wo wir gerade beim Thema Bahn sind, Reinhard, der Verkehrsclub Deutschland, der hat jetzt Pläne für einen neuen Riesenbahnhof am Berliner Tor vorgelegt. Wo kommt diese Idee auf einmal her?
Ja, er schlägt vor, die größte Bahnstation Hamburgs einfach zu verlegen, um auf den Gleisen Entlastung zu schaffen. Es ist ein wagemutiger Plan, und er sieht so ein großes Gleisdreieck vor mit 2 Bahnsteigebenen. Das kennt man vielleicht vom Berliner Hauptbahnhof. Auf der oberen Ebene, da soll hier in Hamburg dann ein Endbahnhof entstehen, ein Kopfbahnhof. Die Gleise enden dort für Züge aus 3 Richtungen. Auf der unteren Ebene, da sollen sich Bahnsteige befinden, die in Kurven liegen und die durchgehende Züge ermöglichen. Also man soll von Kopenhagen bis nach Köln oder von Kiel nach Berlin durchfahren können. Der Verkehrsclub Deutschland meint dazu, dieser Neubau am Berliner Tor, der würde deutlich mehr Probleme lösen als der bisher geplante zusätzliche Tunnel vom Hauptbahnhof nach Altona. Dieser sogenannte Verbindungsbahnentlastungstunnel, der erweitert den Hauptbahnhof selbst nicht, sagt der VCD. Also ich meine, es ist ein kühner Plan, der meines Erachtens in der Schublade landen wird.
Vielen Dank, Reinhard. Computer und überhaupt digitale Geräte sind aus dem Schulunterricht kaum mehr wegzudenken. Viele Schülerinnen und Schüler bringen auch ihre eigenen Geräte mit. Manche vielleicht einfach, weil sie lieber gleich im iPad mitschreiben wollen, statt auf einem Old-Fashioned-Papierblock, wenn vorne was erklärt wird an der Tafel. Aber ob sie sich dann tatsächlich Notizen zum Unterricht machen oder doch nebenbei zocken, das hat natürlich niemand im Blick. Am Gymnasium Oberalster in Poppenbüttel soll sich genau das jetzt aber ändern. Nach den Sommerferien soll da eine App eingesetzt werden, über die die Lehrkräfte sich in die privaten Geräte der Schülerinnen und Schüler einloggen und da dann mitlesen können. Annalena Ehle ist jetzt bei mir. Annalena, was ist das für eine App und wie funktioniert sie?
Ja, diese App nennt sich Classroom und Lehrer können damit eben sehen, was die Schülerinnen und Schüler gerade tatsächlich auf dem iPad machen, also so in Echtzeit. Ne? Es geht da um die Schüler der 10. bis 12. Klassen und die Lehrer haben eben dann die Möglichkeit zu überprüfen, was gerade gemacht wird, ne? Ob sie KI nutzen, ob sie vielleicht gerade nach neuen Klamotten gucken. Das heißt, sie können halt sehen, welche App gerade geöffnet ist, aber private Dateien können sie wohl nicht sehen. Und bei den Schülern soll auf den Geräten dann auch ein Symbol erscheinen, wenn die Lehrer diese App nutzen. Das heißt, die Schüler wissen sozusagen auch, dass sie dann eben kontrolliert werden.
Genau, Stichwort Kontrolle. Du hast mit einer Schülerin des Gymnasiums Kontakt. Was sagt die denn dazu?
Ja, sie hat mir gesagt, dass es am Anfang, als die App vorgestellt wurde, unter den Schülern wohl schon so ein bisschen Aufregung gab, weil sich eben was ändert und die Lehrer dann halt sehen können, was so während des Unterrichts gemacht wird. Da soll es wohl auch so ein paar Diskussionen zwischen Lehrern und Schülern gegeben haben, aber inzwischen sehen die Schüler es eigentlich ganz entspannt und die Schülerin, mit der ich gesprochen habe, die findet die App auf jeden Fall auch gar nicht schlimm und sie hofft auch, dass sich die Schüler dann eben auch wieder besser konzentrieren können, ne? Weil sie halt eben nicht mehr so abgelenkt sind durch irgendwelche anderen Sachen. Man kennt es ja auch selber, wenn man auf dem Handy mal eben guckt, dann kommt man von einem zum anderen und kann dann vielleicht dem Unterricht gar nicht mehr folgen. Sie hat auch zugegeben, dass sie zwischendurch immer mal ein paar private Sachen gemacht hat und das geht dann eben nicht mehr. Also dass einfach sich die ganze Konzentration wieder erhöht. Ne?
Im Hamburger Abendblatt wurde eine Mutter zitiert, die sich ziemlich über diese App aufgeregt hat. Spricht diese Mutter da auch für die anderen Eltern an der Schule?
Offenbar nicht. Also ich habe mit der Vorsitzenden des Elternrats vom Gymnasium Oberalster gesprochen und die hat tatsächlich gar nichts von irgendwelchen Beschwerden mitbekommen. Also von den Eltern gibt es wohl sonst keine Bedenken. Und auch die Schulleitung hat mir heute geschrieben, dass die Nutzung der neuen App im neuen Schuljahr wohl überhaupt kein Thema sei. Also es soll wohl wirklich nur die eine Beschwerde von einer Mutter gegeben haben. Alle anderen sollen mit der App einverstanden sein bzw. sie begrüßen. Und er meint, andere Schulen in Hamburg haben wohl auch schon Erfahrung mit dieser Classroom-App. Das konnte mir jetzt die Schulbehörde nicht bestätigen. Also die Behörde weiß nicht, wie viele Schulen in Hamburg vielleicht diese oder eine ähnliche App einsetzen. Aber sie sagt, wenn die Kontrolle durch die App eben wirklich nur während des Unterrichts möglich ist, mit dem Ziel, dass die Schüler nicht parallel irgendwas anderes machen, wie zum Beispiel ChatGPT zu fragen, dann findet die Behörde es eben auch gut, wenn diese App eingesetzt wird.
Und was sagen die Datenschützer dazu?
Also der Hamburger Datenschutzbeauftragte wusste wohl gar nicht, dass diese App eingesetzt wird oder eingesetzt werden soll. Deswegen konnte das auch noch nicht genau geprüft werden. Aber allgemein sagen Hamburgs Datenschützer eben, ne, das Wichtigste ist, dass der Zugriff durch die Lehrer ausschließlich während des aktuellen Unterrichts erfolgt, nicht in den Pausen oder so. Und wenn diese App eben ordnungsgemäß eingesetzt wird, was ja hier in diesem Fall offenbar auch genauso geplant ist, dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Ne?
Ja, vielen Dank dafür, Annalena.
Sehr gerne.
Das war's von uns für heute. Ich starte jetzt mal in den Feierabend. Morgen und den Rest der Woche hört ihr hier wieder meine Kollegin Tanja Richter. Bis dahin habt noch eine schöne Woche.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.